Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW mit Sascha Fobbe. Herzlich willkommen zur nächsten Folge der neuen Podcast-Reihe des Deutschen Journalistenverbands Landesverband NRW zu den Tarifverhandlungen und anderen Themen rund um den Lokalfunk in NRW. Dieses Mal bin ich zu Besuch bei Radio Emscher Lippe, dem Lokalfunksender für Bottrop, Gladbeck und Gelsenkirchen. Und ich bin hier nicht ohne Grund, denn Morgenmoderator Lennart Hemme und Chefredakteur Ralf Laskowski haben einen deutschen Radiopreis bekommen für die beste Sendung. Herzlichen Glückwunsch!
Dankeschön. Danke, ja. Danke. Die Freude ist immer noch da.
Ja, natürlich, klar. Also ich meine, hallo, das ist der Deutsche Radiopreis. Ich sage immer, das ist sowas wie der Deutsche Radio-Oscar. Besser geht nicht. Ne? Also insofern, das hält, glaube ich, noch eine Weile an. Mal gucken.
Ihr macht ja auch ganz viel Werbung mit dem Deutschen Radiopreis. Auf eurer Homepage findet man nichts anderes.
Ja, das will ich jetzt so nicht unterstreichen, glaube ich. Ein bisschen Information findet man schon noch. Aber klar, das kann man jetzt mal so ein paar Monate, glaube ich, vorneweg tragen. Es gibt ja momentan bis zum nächsten Deutschen Radiopreis 2020 keine bessere Sendung, wenn man die beste Sendung gemacht hat. Das kann man ja, glaube ich, mal erzählen.
Definitiv. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Ihr habt den Preis bekommen für die tiefste Morgensendung. Ihr habt eine Sendung gemacht aus 1200 Metern Tiefe von der siebten Sohle im Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop-Kirchhellen. Habe ich mir alles angehört. Wer ist denn auf diese Idee gekommen?
Da muss ich den Ball zurückspielen an meinen Chef, an Ralf Laskowski. Der hatte die verrückte Idee. Wir haben das Tor dann reingemacht, aber irgendeiner muss ja die Flanke spielen und Jahre vorher, muss man glaube ich sagen, die Idee haben. Ne?
Wie bist du darauf gekommen?
Ach, das war eine ganz, ganz lustige Geschichte. Ich war bei den Lokalrundfunktagen in Nürnberg vor ja jetzt auch schon mehr als 2 Jahren und da werden auch immer besonders gute Sendungen prämiert, halt nur in Bayern dann eben, und ich habe mir das dann angehört und da war eine Sendung dabei, die ist prämiert worden, weil sie von einem Berggipfel gesendet hat. Ich fand das beeindruckend. Die hatten die Idee schon vor 10 Jahren, da war die Technik noch nicht so weit. Jetzt über LTE und ähnliches mehr waren sie dann in der Lage, das zu machen, und ich fand das ein tolles Projekt und dachte dann in dem Moment schon, naja gut, Berge haben wir nicht, aber ich habe demnächst die Herausforderung, dass hier Bergwerke geschlossen werden und was eine große Tradition im Ruhrgebiet oder die große Tradition im Ruhrgebiet damit ja dann auch endet, kann man das irgendwie adaptieren, und bin dann ganz schnell drauf gekommen, okay, wir haben keinen Berg im Sinne von hoch, aber wir haben einen im Sinne von tief, und bin dann am Montagmorgen direkt zum Telefon, habe bei der RAG angerufen und gefragt, sag mal, könnt ihr euch das vorstellen? Eher so ein bisschen in der Annahme, dass sie sagen, nee, das ist ein bisschen zu verrückt. Aber die haben tatsächlich gesagt, nö, komm mal vorbei, wir reden mal drüber. Und was draus geworden ist, sehen wir ja jetzt.
Wie lange waren denn so die Vorbereitungen? Also nicht nur die Technik, sondern auch, ihr habt ja mit vielen Leuten gesprochen, mit dem Bürgermeister, Oberbürgermeister, mit einem Bergmann, der mal da war, einer, der da noch ist, mit dem, wie hieß der noch, der Fußballer, der mal beim Berg...
Max.
Genau. Woher weiß man das alles? Woher kennt man die?
Ja gut, das ist die Stärke des Lokalradios. Da muss man jetzt nicht lange nachfragen. Das ist schon klar, wer von den Akteuren da auch Bergbaugeschichte hat. Dass die Oberbürgermeister bzw. Bürgermeister da kommen, ja, da haben wir auch mal drauf gesetzt. Und das hätte auch ganz gut funktioniert. Also wir hatten die Liste der Gäste relativ schnell, glaube ich, voll, haben die dann angefragt. Aber wir reden natürlich da auch von Monaten Vorlauf.
Die Technik war ja erst ein bisschen schwierig. Ich war selber mal im Bergwerk in Ibbenbüren. Da durfte man noch nicht mal eine Kamera mitnehmen aus Angst vor Gasexplosionen. Aber ich habe gelesen, ihr wart einfach in der Nähe vom Schacht, Frischluftzufuhr, das ging dann.
Ja, es gibt ja diesen sogenannten, oder es gab diesen sogenannten 150-Meter-Bereich. Das ist der Bereich tatsächlich, in dem im Bergwerk vieles, was nicht explosionsgeschützt ist, auch noch verwendet werden darf, weil da andere Witterungsbedingungen herrschen und das Risiko nicht so hoch ist, dass es da zu Explosionen kommt. Das hat uns natürlich an der Stelle in die Karten gespielt. Trotzdem mussten wir tatsächlich alles, was wir reingefahren haben, in die Grube auch vorher anmelden. Das war sozusagen auch eine kleine Prüfung da. Geht das? Können wir das mit runternehmen? Ja oder nein? Ja, wir haben also tatsächlich Wochen vorher so eine richtige Technikliste reingereicht, wo wir jedes Mikrofon, jedes Kabel war genau aufgeführt und war dann auch Bestandteil der Genehmigung, dass wir das da unten verwenden dürfen. Wir hätten also jetzt nicht 3 Tage vorher mal eben schnell das Aufnahmegerät tauschen können, streng genommen. Natürlich hätte es dann wahrscheinlich irgendwie auch einen Weg gegeben, aber was war sehr durchreguliert. Also insofern tatsächlich viel Logistik, viel Planung im Vorfeld.
Wenn man sich jetzt im Radio nicht auskennt, dann vermutet man ja eigentlich, dass ihr da unten ein Sendestudio aufgebaut habt. War vermutlich nicht so. Die Nachrichten kamen von hier und wahrscheinlich stand auch jemand am Mischpult, hat die Musik gefahren.
Genau, das geht da unten einfach dann doch nicht. Auch aus Platzgründen und aus logistischen Gründen wäre das nicht gegangen. Was von unten kam, war alles an Wort, bis eben auf die Nachrichten, und Wetter und Verkehr haben wir auch von oben gemacht. Liegt auch einfach daran, dass die Internetleitung da unten zwar vorhanden ist, aber schon sehr beschränkt. Und wir haben sie auch gebraucht, um zum Beispiel bei Facebook live zu streamen, was auch nur so zum Teil funktioniert hat, weil die nicht so schnell ist. Wenn man da jetzt noch versucht hätte, aktuelle Verkehrsinfos, da sind wir aufs Internet angewiesen, oder auf Wetterinfos, da zu holen, das wäre schwierig geworden. Deshalb haben wir alles bis auf Service und Nachrichten und das Bedienen des Mischpults unten gemacht, und der Rest war ganz normal im Studio. Das ist dann so ein bisschen so wie der zweite Mann da in der Apollo-Mission, der dann nicht auf dem Mond landet. Genauso wichtig, aber man hört ihn halt nicht. Oder in dem Fall war es die Corinna Schröder, man hört sie dann halt nicht. Die hat die ganze Technik bedient, 4 Stunden lang, auch ein harter Job.
Das heißt, ihr hattet ja tatsächlich mehr Leute am Start, ihr unter Tage, du ja noch mit dem Kollegen Timo Dünger, Kollegin Corinna hier, das war ja auch ein bisschen teuer, oder?
Ach ja, mein Gott, ja, das kostet Geld. Ich würde jetzt nicht direkt sagen, das war teuer. Und die Frage ist ja auch immer, ist es einem das wert? Und da habe ich jetzt nicht lange überlegt. Ich meine, natürlich, klar, muss ich schon immer schauen, dass mein Etat auch irgendwo zusammenbleibt. Aber wenn man die Möglichkeit hat, so ein Highlight einmal zu machen, dann kratzt man halt alles zusammen, was man noch in irgendwelchen Ecken findet. Und dann muss man das Geld auch mal ausgeben an der Stelle. Und es hat sich ja, jetzt sage ich es nochmal, es hat sich ja gelohnt. Wir sehen ja hier den Preis, den kann jetzt keiner hören, ne? Aber hier, wir haben den hier nochmal hingestellt, aufs Pult, damit wir noch so ein bisschen Feeling haben. Es hat sich ja tatsächlich ausgezahlt.
Darf ich den mal anfassen?
Nein, doch, natürlich.
Plexiglas, ne? Aber doch relativ schwer, sieht gut aus. Schon viele Fingerabdrücke auf, ist wahrscheinlich schon mal durch die Redaktion gegangen.
Ja, natürlich. Und der Kollege Jörg Pelzer hatte ihn auch in der Elbphilharmonie den ganzen Abend in der Hand. Es war ganz praktisch, weil es gibt keinen Shuttle-Service oder so, um diesen Preis dann loszuwerden. Was heißt, man kriegt den dann und man hat den ganzen Abend in der Hand. Und Männer haben ja auch keine Handtaschen dabei, wo der auch eh nur schwer reinpassen würde. Das heißt, ich war ganz froh, oder wir beide waren ganz froh, dass Jörg Pelzer ein hervorragender Preisträger im doppelten Sinne war oder im einfachen Sinne.
Der ist ja jetzt nicht überall unterwegs, den kennen wahrscheinlich nicht alle, ich kenne ihn auch, also Moderationscoach.
Genau, unser Berater, Moderationscoach, den bestimmt viele schon mal irgendwo gesehen haben, im Volokurs zum Beispiel oder so. Ist ja auch egal, irgendjemand hat ihn jedenfalls die ganze Zeit angegrabbelt, deswegen sieht er so aus. Was ich spannend finde, er ist überhaupt nicht graviert. Also es steht beste Sendung drauf, aber im Grunde muss man den jetzt hier noch zu so einem, weiß ich nicht, Mr. Minute schleppen oder so und sich da hinten noch so eine Plakette drauf machen lassen, wie beim Wanderpokal vom Schützenverein.
Ja, sonst nehme ich den mit und dann war ich das.
Zum Beispiel, ja. Deswegen gibt es auch tolle Fotos von Leuten, die beste Sendung gewonnen haben. Ja. Weiß ja keiner. Aber nein, der steht hier bei uns auf so einem kleinen Altar fast.
Übrigens, nette Anekdote so zum Thema durch das Hamburger Nachtleben, weil wir haben natürlich die Nacht zum Tage gemacht und lange gefeiert und wir haben das wirklich mitgeschleppt, dieses Teil, die ganze Zeit. Wir haben nachher noch einen an der Hotelbar gefunden. Wir sagen jetzt mal nicht, welche Kategorie es war, wir wollen mal die Preisträger schützen, aber wir hätten noch eine andere Kategorie mit nach Hause nehmen können. Den hat tatsächlich dann irgendwann mal jemand nach einem, weiß nicht wie viel, ein Bier vergessen, aber wir haben den dann an der Rezeption abgegeben, also der hat schon noch seinen eigentlichen Bestimmer wieder gefunden.
Das war wahrscheinlich super da in der Hamburger Elbphilharmonie, da zu feiern, da zu stehen und dann den Preis zu kriegen, wie war denn das?
Es war lang vor allem, der Tag war lang, wir sind ja morgens hingefahren, 15.30 Uhr war Maskentermin, das geht ganz klar nach Prominenz beim Fernsehen. Sendung geht um 20 Uhr los. Wer um 15.30 Uhr Maskentermin hat, der ist ganz unten angesiedelt. Barbara Schöneberger oder so, die wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde vorher oder so dann in die Maske darf. Das heißt, wir haben auch schon ordentlich geglänzt, als es dann wieder soweit war. Dann waren wir die letzte Kategorie. Das heißt, zwischen Anfang sozusagen, wenn man mal Maske rechnet und Briefing und was weiß ich, bis zur Verleihung waren es irgendwie 7 Stunden oder so. Das war lang, viel Wartezeit, viel Anspannung. Die ganze Zeit überlegt man, man versucht so ein bisschen die Jury-Arithmetik auszurechnen. Haben wir noch eine Chance oder waren schon zu viele aus NRW? Kurz vor uns hatte ja Carmen Schmalfeld gewonnen als beste Moderatorin aus Leverkusen. Das hat uns einerseits sehr gefreut. Andererseits denkst du dann natürlich auch, ja, wenn es jetzt nach Proporz geht, ist NRW als Lokalfunk eigentlich schon ganz gut abgedeckt. Es gibt ja nur 12 Preise. Und deswegen haben wir dann gar nicht mehr mitgerechnet und es war umso besser.
Das war ja mein Job. Du hast immer geflucht, ich bin da Olle Unke, weil ich dann immer gesagt habe, Mist, jetzt ist der NRW-Preis ist schon weg. Die Tanzkarte ist voll, aber ja.
Mein Chef hat also morgens angefangen im Grunde mir vorzurechnen, warum wir nicht gewinnen werden. Und ich habe mich dagegen gewehrt, aber auch mehr aus Prinzip. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Also es war schon eine große Überraschung tatsächlich. Das Gute war, in der Laudatio fing ja Florian Lukas schon im ersten Satz, nach ein paar Worten, war klar, dass wir es sind. Er fing, glaube ich, an mit 4 Stunden Morgensendung. Ich glaube, das war der erste Satz. Ja. Und da war es ja klar. Die anderen beiden in der Kategorie Nominierten waren keine Morgensendungen und auch nicht 4-stündig. Und dann haben wir es kaum geglaubt.
Sieht es euch jetzt noch irgendwie aus, als würdest du nicht glauben?
Ist auch komisch dann. Man hat ja auch nichts vorbereitet. Es hieß zwar, wir sollen irgendwie eine Dankesrede vorbereiten, aber das macht man irgendwie nicht. Genau. Wir haben also ganz grob gesagt, du fängst an, du machst das, ich mache irgendwie die Namen der Leute aus dem Team und Ralf macht dann so RAG und das große Ganze. Und hast sogar die Ramp am Ende getroffen, ne?
Ja. Gelernt ist gelernt, ne? Nicht verlernen, sagen wir es mal so.
Es gibt ja auf der Seite vom Deutschen Radiopreis, kann man sich diesen Zusammenschnitt anhören. Das sind 1 Stunde, 3 Minuten, 27 Sekunden von diesen 4 Stunden Morgensendung, habe ich mir durchgehört. Und Ralf, dich habe ich gar nicht gehört, habe ich dann schon gefragt, so, wieso hat denn der Chefredakteur den Preis bekommen? Aber es war deine Idee.
Richtig, das ist, was Lennart schon sagte. Es braucht immer einen, der die Flanke spielt und einen, der das Tor schießt. In diesem Fall waren Lennart und auch Timo Düngen, den wir ja auch nicht unterschlagen wollen, die beiden, die wirklich die Sturmspitze gespielt haben und den Ball nachher reingemacht haben. Aber ganz, ganz wesentlich ist ja erstmal einmal die Idee zu haben und dann das auch im Hintergrund zu ermöglichen, dass so ein Projekt auch tatsächlich fliegt am Ende des Tages. Das war halt mein Job. Und insofern hätte es mich nicht gegeben, hätte es diese Sendung und diesen Preis nicht gegeben. Also so viel muss man dann doch schon sagen. Eigenlob stimmt zwar, aber ist halt so.
Hören wir doch mal kurz rein in die Sendung. 6. Dezember 2018 war die.
Aus fast 1200 Meter Tiefe von Prosper Haniel in Bottrop. Deutschlands tiefste Morgensendung mit Lennart Hemme. Nur hier bei Radio Emscher Lippe. Glück auf.
5 Tage die Woche, jeden Tag eine ganze Schicht, harte Arbeit, Dunkelheit, Hitze, da wo abgebaut wird, Kälte oder eisiger Wind am Schacht. Das ist das, was die Bergmänner hier auf Prosper ihren Arbeitstag nennen. Wir senden jetzt seit einer Stunde vor der 7. Sohle, knapp 1200 Meter tief unter der Erde von Bottrop. Und wir können natürlich überhaupt nicht nachempfinden, wie es ist, jeden Tag hier unten zu sein. Heute zollen wir den Bergmännern Respekt, 2 Wochen, bevor hier unten endgültig Schluss ist. Für unsere Städte, allen voran für Bottrop natürlich, aber auch für Gladbeck und Gelsenkirchen, ist das Ende von Prosper Haniel das Ende einer Ära. Deshalb haben wir auch politischen Besuch heute Morgen bei uns im Grubenstudio. Alle 3 sind sie hier, der Bürgermeister von Gladbeck und die beiden Oberbürgermeister von Bottrop und Gelsenkirchen. Früh aufgestanden, um zu uns auf die 7. Sohle zu kommen. Mit ihnen spreche ich gleich. Glück auf.
Hier ist Radio Emscher Lippe. Deutschlands tiefste Morgensendung mit Lennart Hemme. Nur hier bei Radio Emscher Lippe. Glück auf.
Die Sendung war, habe ich ja gerade schon gesagt, 6. Dezember 2018, gut 2 Wochen, bevor der Schacht Prosper Haniel dann tatsächlich wirklich dicht gemacht wurde. Warum genau habt ihr die Sendung an diesem Tag gemacht?
Das lag ganz ehrlich daran, dass wir uns natürlich auch ein klein wenig nach der Ruhrkohle AG da irgendwo richten mussten. Wunschtermin wäre gewesen, das tatsächlich am letzten Tag selbst zu machen. Nur da kam natürlich ganz klar und schnell auch die Aussage, ups, wir haben da ja noch einen Termin mit dem Bundespräsidenten und großer Staatsakt und ich weiß nicht was alles, können wir es nicht ein bisschen davor machen? Und dann sind wir letzten Endes auf diesen Termin gekommen, der dann im Grunde genommen 2-3 Wochen vor diesem letzten großen offiziellen Akt stattgefunden hat. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, zu dem Zeitpunkt hat noch niemand mehr Kohle gefördert. Also das heißt, die letzte Kohleschicht ist ja, glaube ich, im September schon gefahren worden. Die waren extrem schnell dran, ihr Jahressoll zu erfüllen. Und das ist so ein bisschen wie in der DDR gewesen. Also wenn das Jahressoll erfüllt ist, dann wird auch nicht mehr gemacht. Das heißt, da ist dann schon der Abbaubetrieb eingestellt gewesen seit mehreren Wochen, als wir da unten waren.
Deswegen waren eure Klamotten auch nicht so schmutzig. Es gibt Fotos, da seht ihr noch relativ weiß aus.
Ja, also im 150-Meter-Bereich sieht es doch sehr anders aus als vor Kohle. Wir hatten mal eine Grubenfahrt 2017 oder so. Da sahen wir schon doch sehr anders aus. Da waren wir aber auch wirklich im Abbaugebiet. Nach ein paar Stunden muss man duschen und man hat noch Tage danach schwarze Sekrete in allen möglichen Körperöffnungen. Das ist wirklich beeindruckend. Man denkt dann immer, oh mein Gott, die armen Bergleute. Ich habe mal gehört, das, was man sieht, ist gar nicht das Schlimme, weil das kommt ja wieder raus. Schlimm sind die Feinstäube, die man nicht sieht. Also da muss man sich gar nicht so große Sorgen machen. Aber da unten in dem 150-Meter-Bereich ging es. Wir hatten uns zwar komplett umgezogen. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach so einen Fahrmantel überzuwerfen. Das haben unsere Interviewgäste gemacht. Das ist aber A, unbequemer und B, aus Respekt hat es sich an dem Tag einfach so gehört, dass wir uns komplett umziehen wie Bergleute. Das heißt, inklusive Feinripp-Unterwäsche aus Baumwolle von der Ruhrkohle AG und allem.
Ist ja auch überall noch Schmieröl und ich weiß nicht was. Also klar, man kommt nicht direkt in Kontakt mit der Kohle, aber sauber ist es deswegen trotzdem nicht da. Und es ist schon ganz ratsam, sich ein bisschen was anderes überzuwerfen, als da im feinen Zwirn runterzufahren.
Warst du auch unten?
Ich war den ganzen Morgen mit dabei. Also ich glaube, um 5 Uhr hatte ich Anfahrtermin. Ihr wart ein bisschen eher dran. Klar, weil die Jungs ja noch ein bisschen was vorbereiten mussten. Ich bin dann aber tatsächlich auch mit angefahren und war die ganze Zeit bis zum Schluss auch unten mit dabei.
Wie viele Zuschauer waren denn so da?
Unterschiedlich. Unsere Interviewgäste, ein paar Leute waren dabei, Technik viel. Dank an der Stelle auch an die Kollegen von AVT, die das umgesetzt haben. Technisch, da turnten auch so 3 oder so immer rum, die sich darum gesorgt haben, dass es auch funktioniert. Die hatten das ja auch aufgebaut. Die waren übrigens, glaube ich, die Ersten. Also die waren auf jeden Fall schon unten, als ich unten war morgens und das war sehr früh. Zuschauer im eigentlichen Sinne gab es, glaube ich, gar nicht so viele. Wir konnten ja einen Platz verlosen an jemanden, der auch mal Bergmann war. Das war dann aber Zufall. Da hatten sich viele beworben, die mit wollten zu dieser letzten Gelegenheit. Und eigentliche Zuschauer gab es kaum. Von der RG wahrscheinlich ein paar, die da rumgelaufen sind. Ich hatte ehrlich gesagt für andere Dinge oder war mit anderen Dingen beschäftigt, als auf Zuschauer zu achten.
Logistisch wäre das auch nicht möglich gewesen. Also es ist ja jeder, der einfährt, muss angemeldet werden und das auch schon Tage und Wochen vorher. Insofern hätten wir jetzt nicht irgendwie spontan noch sagen können, komm, wir laden nochmal 10 ein und bringen die nochmal mit rein. Also das war schon sehr reglementiert. Auch mit den Anfahrtszeiten, das ist ja jetzt auch nicht so wie irgendwie im Kaufhaus, wo man sagt, hier so 3. Stock Unterwäsche fahre ich mal eben kurz rauf. sondern wir hatten feste Zeiten, wo der Korb halt gefahren ist und dann mussten die Interviewgäste halt auch pünktlich immer oben stehen, damit die dann ebenso pünktlich unten bei uns vor dem Mikrofon waren und das wurde ja auch einmal ziemlich eng, also unser Rapper, der kam wirklich so auf den allerletzten Knopf da an.
Ja, das habe ich auch mitbekommen, da warst du wahrscheinlich doch mal ein bisschen nervös in deiner 4 Stunden Live-Sendung.
Ich war die ganze Zeit nervös. Ja, Mütze, unser Rapper, wir hatten den vorher schon 1-2 Mal hier im Studio, der kam immer zu spät. Ich glaube, der ist Sozialarbeiter oder sowas. Mütze, sorry, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, irgendein sozialer Beruf. Und es passt so ins Klischee, ne? So ein Rapper morgens um 8 oder 7, das ist nicht so seine Zeit. Und ich habe noch gedacht, naja, an dem Tag nimmt er sich bestimmt mal zusammen und so. Es war ein bisschen spät, war wohl Stau oder sowas, keine Ahnung, überraschenderweise Stau morgens im Ruhrgebiet. Und er kam in meiner Anmoderation aus dem Förderkorb raus. Oh. Wir haben also auf gut Glück anmoderiert. Wir hatten ja die Leitung nach oben und wussten, er ist wohl eingestiegen und das dauert 90 Sekunden und das Lied dauert noch 60 oder so. Es war in dem Moment ganz witzig. Ich glaube, im Studio wäre ich unruhiger geworden, denn da unten waren mir ja so Sachen wie Backtiming und sowas ziemlich egal. Das heißt, ich habe dann gesagt, ja gut, dann warten wir jetzt hier und habe das so ein bisschen überbrückt. War ja auch ganz witzig. Wir konnten auch so ein bisschen dahin laufen. Waren wir verkabelt eigentlich mit Funkdingern? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ist ja schon lange her, ne?
Irgendwie konnte ich dem entgegenlaufen. Ich glaube, ich hatte einen Funksender. Wir hatten Funkmikros, genau, das ging ganz gut. Da konnten wir dem so ein bisschen in den Förderkorb so ja, hinlaufen.
Jetzt hast du gerade gesagt, du musstest ja nicht auf Backtiming achten und nix. Alles live vor Ort, nix vorproduziert. Das war doch echt mal ein Highlight in deinem Moderatorenleben, oder?
Natürlich. Das war was ganz Besonderes. Es war viel vorbereitet, aber tatsächlich nichts vorproduziert. Also nicht eine Sekunde dieser Sendung, also ist auch dann die Musik, bis auf Mütze, der war auch live, haben wir vorproduziert. Das war übrigens auch mit Mütze schwierig, denn wir mussten den Rap-Unterleger zu seinem Live-Rap aus dem Studio ja spielen und er musste dazu rappen, aber es gibt ja eine Verzögerung so ein bisschen und das war schon schwierig. Wahrscheinlich hätte irgendein Musiker gesagt, das hat auch gar nicht so gepasst vom Takt her. Ich fand, das klang gut.
Ich habe auch nichts bemerkt.
Ja, so. Aber ich habe auch kein Taktgefühl, sagen immer alle Fahrtrainer sagen immer, hier hast du das nicht gehört, das war nicht auf Takt. Nee, das war schon besonders. Live liegt mir sowieso immer sehr am Herzen. Vor allem, wenn man es auch als live dann verkauft, muss es natürlich auch live sein und in dem Fall umso schöner. Außerdem, viele behaupten immer, das geht nicht. Viele behaupten schon, es sei nicht möglich, morgens um 7 mit dem Bürgermeister im Studio live ein Interview zu machen. Da ist es mir natürlich eine besondere Freude, dass es auch möglich ist, morgens um 7:10 mit 3 Bürgermeistern 1200 Meter unter der Erde ein Live-Interview zu machen. Das ist gar kein Problem, man muss sie nur einladen.
Man muss es nur gut vorbereiten.
Das auch. Das ist tatsächlich die einzige Sendung in meinem Leben, wo ich wirklich vorher jeden Satz, jedes Wort geschrieben hatte, von dem man dann natürlich 100 Mal abweicht. Aber normalerweise weiß man ja bei einer 4-stündigen Sendung, wenn du die ersten 1-2 Stunden fertig hast, hast du genug Zeit, während der Sendung den Rest zu Ende zu bringen. Das ging da unten natürlich nicht. Ich hatte keine Sekunde Zeit zwischen den Takes, irgendwas zu schreiben oder sowas. Das wäre illusorisch gewesen.
Wie viel war denn noch übrig? Ich nehme mal an, du hattest noch mehr Sachen vorbereitet, die du gar nicht untergebracht hast, oder?
Na, die Takes wussten wir ja vorher. Also es war jetzt kein ganzer inhaltlicher Block übrig. Aber natürlich schreibt man sich 100 Mal mehr Interviewfragen auf, als man am Ende stellt.
Eins muss man natürlich auch dazu sagen, was wir ja gemacht haben, ist schon auch der bewusste Formatbruch. Also natürlich ist es so, klar, Lennart hat schon recht, wenn er sagt, wir können viel mehr, als manche immer glauben. Wir haben uns natürlich aber bei dieser Sendung auch mal ganz bewusst von jedem Format verabschiedet. Das war auch Ansage vorher, wenn die Takes dauern, dann dauern sie eben. Und dann ist es vollkommen wurscht, ob sie 5, 6 oder 7 Minuten dauern. Und man sieht es ja auch netto, haben wir über 1 Stunde auf 4 Stunden brutto. Das heißt, der Wortanteil ist gigantisch im Grunde genommen. Und jeder Privatradio-Formatberater würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sich 3-mal im Grab umdrehen vermutlich, wenn er das hört. Aber es ist halt an so einem Tag nicht nur möglich, sondern es ist auch geboten, es genauso zu machen, weil die Erwartungshaltung draußen bei den Hörern auch eine andere ist. Wenn wir denen schon vorher sagen, das ist ein Highlight und wir machen hier echt die große Verabschiedungssendung vom Bergbau, wenn wir da diese klassischen 1,30 gemacht hätten, ich glaube, da hätten die Leute uns an die Wand genagelt für.
Wie waren denn die Reaktionen hinterher?
Die Reaktion, welche meinst du jetzt? Also jetzt aus
haben Hörer angerufen oder gab es irgendwie tatsächlich Leute, die hier vorbeigekommen sind und gesagt, ey, das war eine geile Sendung öfter?
Das gab es jetzt nicht, dass Leute gesagt haben, mach das mal häufiger so, aber es gab wirklich sehr viel Zuspruch, das auf jeden Fall. Es gab etliche, die die Sendung gehört haben und unmittelbar danach gesagt haben, das war echt toll, das war super, das war spannend, das war ganz nah dran auch an dem, was uns hier jahrzehntelang geprägt hat. Also das war ein würdiger Abschied, das haben wir auch immer wieder gehört von der Steinkohle. Und es gab tatsächlich jemanden, der mich noch angerufen hat, gesagt, das müsst ihr zu einem Preis einreichen. Das war jetzt zwar nicht der Auslöser für diesen Preis, da ging es um eine andere Geschichte, aber der genau das antizipiert hat und sagte, das, was da jetzt gerade gewesen ist, das war irgendwie einmalig, das war outstanding, da müsst ihr noch was draus machen, das müsst ihr versilbern. Ja, der ist übrigens auch Silber hier unten. Guck mal hier, das ist der Pokal.
Finger nicht davon lassen.
Nee, immer noch nicht. Also das, viele Fingerabdrücke sind vermutlich von mir, ja.
War das denn tatsächlich vorher schon eine Idee, euch dann zu bewerben für den Radiopreis oder wie kam die Idee?
Ja, Lennart sagt immer ganz schön, wir machen kein Radio für Auszeichnungen, sondern wir machen Radio, weil es uns Spaß macht. Und darum geht es auch erstmal. Wir haben einfach Lust an dem Produkt, wir hatten Lust auf diese Sendung und an den Preis haben wir tatsächlich vorher beide nicht gedacht. Du schüttelst auch schon den Kopf. Natürlich, klar, wenn du da im Förderkorb stehst und diese 90 Sekunden wieder hochfährst nach dieser Sendung, dann weißt du und dann merkst du schon, boah, da ist jetzt gerade was passiert, was epochal tatsächlich war, was so in dieser Form nie wieder kommen wird. Also die Besonderheit des Moments, den spürt man dann schon. Und wenn man dann im Büro sitzt, dann danach merkt man, okay, nee, das war jetzt so cool, da musst du noch was draus machen. Das wäre noch so das verdiente Sahnehäubchen obendrauf mit der Kirsche. Aber das war schon so cool genug und dafür haben wir es eigentlich gemacht, damit es eine spannende Sendung ist und die Hörer auch was davon haben, sich da wiederfinden. Ich meine, wir sind Lokalradio, wir machen das für die Menschen da draußen. Ne? Wir wollen an ihnen dran sein, ihre Themen spielen. Das war unser Ziel und nicht irgendwelche Preise zu gewinnen. Dass das jetzt trotzdem funktioniert hat, ist natürlich super.
Da denkt man wirklich nicht dran. Keine Sekunde. In der Vorbereitung erst recht nicht. Denn es war unter so vielen Vorzeichen oder Voraussetzungen, bis wir da unten gestanden haben und gesendet haben, wussten wir auch nicht, ob das wirklich alles so klappt. Wir hatten auch immer noch die Backup-Lösung. Da stand nicht umsonst Corinna Schröder im Studio, die auch moderieren kann und nicht nur fahren, sondern im Notfall eben auch die Sendung hätte machen können, weil wir das ja auch als Erste gemacht haben. Das hat noch keiner vorher gemacht. Nee, da denkt man nicht dran. Und an den sowieso schon mal nicht. Ich bin nicht 100% sicher, ob wir nicht irgendwann in der Vorbereitung gesagt haben, naja, also für so einen LFM-Hörfunkpreis wäre das ja sicherlich schon was Schönes dann in dem Jahr. Das war ja eine besondere Sache. Vielleicht sieht die Jury das ja auch so. Aber an den großen deutschen Radiopreis haben wir nicht gedacht.
Ja gut, wer ist dann auf die Idee gekommen, dass ihr euch da bewerben sollt? Ich sag mal, Radio Leverkusen, die hatten sich ja letztes Jahr schon beworben, waren ja auch nominiert für die beste Moderatorin, glaube ich, auch letztes Jahr schon. Die waren die allerersten aus dem Lokalfunk, die sich überhaupt beim Deutschen Radiopreis beworben haben. War das für euch auch so ein bisschen so ein Ansporn, wenn die das schaffen, schaffen wir das auch?
Ehrlich gesagt, den Ansporn hatten wir gar nicht, weil ich wusste das lange gar nicht, dass Radio Leverkusen sich da schon beworben hatte. Ich habe ehrlich gesagt mit viel Respekt diese Bewerbung eingereicht, weil ich dachte, boah, das ist der Deutsche Radiopreis. Also da kommen die ganzen Dickschiffe, ja, da kommen die ganzen großen Öffentlich-Rechtlichen. Man sieht es ja auch an den Verteilungen der Preise in den vergangenen Jahren. Und ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal. Versuch macht klug. Aber große Chancen habe ich mir da nicht ausgerechnet, weil ich dachte, komm, also wir kleine, in Anführungsstrichen, Lokalradios hier im Ruhrgebiet, ob wir da überhaupt eine Chance haben werden. Und das war natürlich jetzt mega, ne? Dass wir mit zwei Stationen, also Radio Leverkusen und Radio Emscher-Lippe, und dann muss man ja die Kollegen in München noch dazu nehmen, Radio Gong, also 3 Preise von 12, ne, sind tatsächlich in diesem Jahr an kleine, an Ministationen gegangen, die mit wenig Personal, mit wenig Etats arbeiten und mit den Dickschiffen richtig mitstinken können. Das finde ich noch das Allergeilste an der ganzen Geschichte.
Das zeigt doch auch, was Lokalradio eigentlich kann.
Natürlich. Also wir sind ja im Hintertreffen höchstens, wenn es ums Geld geht. Wir haben genauso gute Leute, wenn nicht noch bessere, weil sie viel besser motiviert werden können und sind, weil sie oft aus dem Sendegebiet kommen, was für uns beide witzigerweise nicht gilt, aber wir sind so assimiliert inzwischen, dass das nicht mehr auffällt, glaube ich.
Okay, wo kommst du eigentlich her? Seit wann bist du hier?
Ich komme aus Celle, aus Niedersachsen eigentlich, und war vorher in Potsdam bei einem landesweiten Sender, dann war ich in Dortmund, darf man ja gar nicht laut sagen. Und bin jetzt seit, nein, die sind auch super, super Sender, habe ich sehr gerne für gearbeitet, bin ich sogar als Freier manchmal noch da. Seit 2011, also die Morgensendung mache ich jetzt seit 8 Jahren ziemlich genau, fast immer so 3 Wochen im Monat.
Wo kommst du eigentlich her?
Na, sagen wir es mal so, Elbphilharmonie, das war so ein bisschen Heimat für mich. Ne? Also wenn ich da oben lang genug bin, dann fängt das wieder an durchzukommen. Also ich bin eigentlich Kind des Nordens, gebürtiger Kieler, in Lübeck aufgewachsen und dann durch Stationen Bielefeld, Berlin, letzten Endes vor 15 Jahren mal hier im Ruhrpott gelandet. Aber hier assimiliert man tatsächlich auch schnell. Die Menschen machen es einem leicht und deswegen bin ich auch so gerne hier. Alle sagen, es ist so furchtbar abgefuckt hier. Ist es gar nicht, ist cool.
Aber wir waren eigentlich bei dem Thema, ist das was Besonderes oder können Lokalradios besser sein als andere?
Natürlich können wir das. Uns fehlt es manchmal am Geld. Das heißt, man muss Leute über andere Dinge binden. Also das ist ein Vortrag, den eher so ein Chefredakteur halten kann und muss, wie man das schafft. Weil, das sehen wir ja auch, große Sender auch gerne Lokalfunker wegkaufen, einfach mit Geld und mit vielleicht auch mit Möglichkeiten, weil sie noch Fernsehen machen oder sowas, was wir natürlich nicht machen können in dem Maße. Aber was die journalistische Qualität angeht und die Nähe vor allem, sind wir natürlich eh stärker. Wenn man den NRW-Lokalfunk mal als Gesamt System sieht mit 45 Sendern und in jeder Redaktion täglich 10 Leute sitzen, durchschnittlich, dann haben wir 450 Menschen, die jeden Tag für ein Bundesland Radio machen, nur Radio und eigentlich nur eine Welle, wenn man so will. Das ist ja wie wenn WDR 2 den ganzen Tag mit 450 Leuten im Land unterwegs wäre. Da sind wir natürlich näher dran und stärker. Und in solchen Momenten, wenn es um solche wirklich sehr lokalen Themen geht, sind wir auch einfach der Platzhirsch tatsächlich, was ja bei vielen und bei uns auch ja auch in den Quoten sich niederschlägt. Wir sind ja meistens oder oft Marktführer in den jeweiligen Sendegebieten.
Im Lokalradio-Ranking, wo seid ihr da so? Mitte?
Wir sind immer im Mittelfeld oben. Ja, ja, doch, doch. Ja. Mal im normalen Mittelfeld, mal im unteren Drittel. Also das heißt, wir sind eine kleine Station, wir machen ein Programm für 3 Städte. Das ist natürlich alles ein bisschen schwieriger als die großen Stadtsender. Haben also auch da mit unseren lokalen Problemen auch ein bisschen zu kämpfen. Aber wir sind Marktführer vor Ort und das ist erstmal das Wichtigste.
Wie viele Stunden macht ihr selber Sendezeit?
8 Stunden am Tag.
Auch schon lang.
Das ist lang, das muss man erstmal schaffen. Also das ist auch jeden Tag wieder eine Aufgabe, ausreichend spannende Themen, Unterhaltung zu finden, die da wirklich stattfindet und die Leute auch interessiert, tangiert. Und insofern, ja, 8 Stunden ist ein Brett. Darf man nicht unterschätzen. Also ich habe Respekt auch vor den Kollegen, die ja landesweit 12 und noch mehr Stunden lokal machen inzwischen. Ja.
Ich war ja auch bei Radio Leverkusen. Schöne Grüße auch noch, soll ich ausrichten.
Dankeschön.
Die sind ja 4 Stunden, die würden auch gerne 12 machen, wenn sie denn mehr Geld hätten für mehr Leute.
Ja, das ist jetzt natürlich, Chefredakteure sitzen ja immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Natürlich will man immer so viel Programm lokal wie möglich irgendwie machen. Andererseits bin ich ganz offen, es ist ja nicht unbedingt die Frage der Masse, sondern vielleicht auch die Frage der Qualität. Und wenn ich die Kohle für 12 Stunden hätte, würde ich sie wahrscheinlich trotzdem gerne nur für 8 ausgeben, weil wir dann endlich viel mehr Dinge machen könnten, die heute auch wichtig sind. Denn wir dürfen ja eins nicht vergessen. Ja, Radio, das ist immer noch das, womit wir unser Geld verdienen und womit wir dann letzten Endes dafür sorgen, dass unsere Beschäftigten auch bezahlt werden. Aber es passiert ja ungleich viel mehr. Ne? Wir reden jetzt über Digitalisierung, wir reden über neue Herausforderungen an Medienmarken. Und wenn wir diese Felder alle mitbespielen wollen, ganz ehrlich, dann spare ich mir lieber 4 Stunden lokale Sendezeit und sehe zu, dass ich als Medienmarke nicht untergehe irgendwann mal, sondern eben auch zukunftsfähig aufgestellt bin.
Das ist auch ein wichtiges Thema, Zukunft auch für die Lokalradios. Aber eigentlich wollen wir ja über eure Sendung sprechen und nicht über die große Politik. Was ich mich wohl gefragt habe, habt ihr eigentlich in der Nacht vor der Sendung gebetet, dass keine Katastrophe passiert? Weil ich sage jetzt mal, will keiner, aber nochmal sowas wie 9-11, da hättet ihr die Sendung umschmeißen müssen.
Ja, gebetet habe ich nicht, man wünscht es sich natürlich. Und ich hatte, dieses Jahr ging es, oder 2018 ging es, aber 2017 hatten wir so einen Run. Da habe ich fast einen Running Gag draus gemacht. Immer wenn wir irgendwas vorgehabt haben, wir haben mal auf einem Schrebergarten gesendet und dann war vorher dieses Barcelona-Attentat und so, wo du dann immer denkst, na, das ist jetzt auch super hier mit so Laubenpiepern da morgens, eigentlich eine schöne Idee und du redest den ganzen Morgen nur über Terroranschläge. Ja, es war schon gut, das meinte ich ja mit den ganzen Voraussetzungen. Man konnte sich vorher nicht darauf freuen, ob das jetzt preiswürdig wird, weil man ja gar nicht sicher war, ob es überhaupt funktioniert, was dann inhaltlich klappt, ob die alle da sind, ob überhaupt die Interviews klappen. Es waren ja fast nur Interviews. Die können ja auch schlecht werden. Da können die Leute irgendwie verschlossen sein und so. Das sind so viele Voraussetzungen, damit es gut wird. Und dazu gehört auch, dass natürlich kein anderes Thema monothematisch aufpoppt. Und es war an diesem 6. Dezember, glaube ich, tatsächlich einfach nichts los, zum Glück.
Ich habe tatsächlich verdammt schlecht geschlafen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber diese Nacht war so ultra kurz, weil ich ständig wach war und ja noch nicht mal an was Konkretes gedacht habe, nicht irgendwie konkret überlegt habe, was könnte schief gehen, was genau, welches Kabel hat einen Bruch oder sonst irgendwas, sondern es war einfach eine Grundaufregung und eine Grundanspannung da. Tatsächlich, glaube ich, habe 2 Stunden gepennt oder sowas in der Nacht. War verdammt wenig.
Das glaube ich gerne. Habt ihr euch eigentlich auch schon beim Guinness-Buch der Rekorde beworben für die tiefste Sendung?
Ich glaube, das kostet sehr viel Geld, wenn man da in das Buch will, deswegen nicht. Nein.
Wir haben das tatsächlich überlegt im Vorhinein und wir haben das recherchiert und ja, es ist eine sehr eigentümliche Geschäftspolitik, die da betrieben wird und am Ende des Tages haben wir auch da tatsächlich wieder gesagt und da merkt man auch den Spirit, der dahinter steckt, nee, wir machen das jetzt nicht für Rekorde und wir machen das jetzt nicht vorrangig für Preise, sondern wir machen das, weil wir da echt Lust drauf hatten. So. Und wir fanden einfach die Sendung toll und wir waren begeistert von unserer Idee. Und dann war es weniger wichtig, jetzt noch Geld auszugeben, in die Hand zu nehmen, um letzten Endes in diesem Buch da drin zu stehen.
Vielleicht gibt es ja einen Sponsor.
Ja Gott, aber Sponsoren gibt es ja auch nicht mehr so furchtbar viele. Nein, also was wollen wir in dem Buch? Wir haben doch jetzt hier was Bleibendes. Also insofern, wir haben doch hier unseren, ich mache nochmal so, ne, unseren Preis. Insofern, nö, so ein Buch brauche ich jetzt gar nicht mehr.
Nimmst du den Preis mit, wenn du in Rente gehst?
Darf ich ja nicht, es gibt ja nur einen. Es gibt nur einen Preis, also physisch jetzt. Das finde ich auch interessant. Das heißt, wir stellen ihn in den Sender. Ich hatte vorher Angst, was heißt Angst, aber ich habe gedacht, wir kriegen vielleicht zwei. Dann hätten wir uns einigen müssen. Einer soll schon in den Sender. Wer nimmt ihn mit nach Hause? Da du, Ralf, ja auch andere Sachen so sammelst im Büro, habe ich gedacht, na, vielleicht stellt er den sowieso dahin zu so manchem Hörfunkpreis oder so. Aber so ist ja alles gut. Nee, der wird, glaube ich, der gehört dem Sender, ne? Der gehört ja nicht uns. Also das ist ja kein Privatpreis sozusagen.
Na, Lennart hat es ja in seiner Dankesrede, kann man sich auch alles nochmal angucken im Internet unter Deutscher Radiopreis. Hat das ja ganz richtig gesagt. Das Ding hier ist eine Teamleistung und der gehört dann auch nicht in mein Büro oder bei mir zu Hause aufs Klo oder sonst irgendwo hin, sondern der gehört tatsächlich hier in den Sender und deswegen steht er auch vorne bei uns im Eingangsbereich, dass auch jeder ihn sieht, der hier reinkommt. Ist natürlich auch ein Werbemittel, aber er symbolisiert eben auch, hey, der gehört hier wirklich allen.
Was plant ihr denn, um den Preis nächstes Jahr zu gewinnen?
Ja, in der gleichen Kategorie ist es natürlich immer schwierig, aber wir haben uns schon motiviert gefühlt, auch in anderen Kategorien mal Dinge einzureichen, aber da will ich natürlich keinem Konkurrenten jetzt irgendwie Tipps geben. Wir produzieren hier jeden Tag 8 Stunden ziemlich gutes Radio und da sind sicherlich ein paar Sachen bei, die man da mal hinschicken kann.
Dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder, wenn ihr den nächsten Preis gewonnen habt.
Ich bin abergläubisch. Wenn wir wieder nominiert sein würden, das wäre schön.
Okay, dann drücke ich mal feste die Daumen. Und ich sage Dankeschön, dass ich bei euch sein durfte.
Sehr, sehr gern.
Vielen Dank für den Besuch.
Das war's auch schon wieder für diese Folge im Lokalfunk-Podcast des DJV NRW. Ich war zu Besuch bei Radio Emscher Lippe, habe gesprochen mit Morgenmoderator Lennart Hemme und Chefredakteur Ralf Laskowski, die ausgezeichnet wurden mit dem Deutschen Radiopreis für die beste Sendung. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW.